Lukas, die Kryptologen sind wieder da und heute mit einer brandaktuellen Neuigkeit, was ganz was Tolles, was uns persönlich am Herzen liegt, etwas,
Jawohl.
Von dem wir vor einem halben Jahr nicht wirklich selbst träumen konnten. Wir haben nämlich prominente Unterstützung für die Kryptologen bekommen, dazu mehr später. Und sonst geht es heute um ein wissenschaftliches Paper zu Zentralbankreserven. Das hat der Harvard-Ökonom Ferranti präsentiert. Der hat analysiert, wie die Zentralbanken am besten mit Bitcoin umgehen sollten. Und das ist wirklich spannend. Das möchte ich euch präsentieren, vor allem als Ökonom, als jemand, der selber so etwas studiert. Jetzt nicht Zentralbankreserven, aber halt Kryptowährungen. Dann geht es um den Börsengang von Gemini, um den Swissborg-Hack, ein Riesen-Krypto-Hack, der wieder passiert ist vom Schweizer Krypto-Pionier Swissborg, der leider betroffen ist. Es geht um die Prognosemärkte, ein interessantes Thema, auch das immer mehr jetzt wieder kommt, gerade im Narrativ, und um das Privatsphäre-Update von Ethereum. Dazu habe ich euch wieder ein paar Kurznachrichten mitgebracht, zwischen FAB und Pump, alles dabei. Und damit starten wir heute rein, Lukas. Wie schaut's aus auf den Kryptomärkten?
Willkommen beim vielseitigsten Krypto-Podcast Europas. Mit zusammen über 18 Jahren Erfahrung führen dich Alexander Kirchmeier und Lukas Leis durch die spannendsten Themen der Kryptowelt. Hier sind die Kryptologen.
Ja, vielen Dank, Alex, für die Intro. Wir haben die Blockzeit 914946 und damit starten wir rein. Und wir sind lustigerweise exakt bei 4 Billionen Total Market Cap wieder angelangt. Ich glaube, dass wir da schon mutig sein können und sagen können, dieser September, den wir Anfang des Monats noch besprochen haben, könnte wirklich schon vorbei sein. Du hast ja gemeint, es gibt die Stimmen, die sagen, da war eigentlich schon Ende August. Und dieser historisch schlechte Monat, dieser im statistischen Bild halt immer schlechtere Monat für Krypto und für Aktien auch, der könnte schon vorbei sein. Wir sind jetzt Mitte September und das sieht man auch auf den Märkten. Also wir sehen Bitcoin bei 115.000 Dollar, eine Steigung von 2,35% in 7 Tagen. Bei Ethereum eben noch stärker, 3,5%. Ripple performt ganz gut bei 3 Dollar, immer noch 1% Anstieg. BNB, unser Lieblings-Krypto Exchange Coin BNB, hat 5% Anstieg und hat ein neues All-Time-High gefeiert diese Woche.
Also ist das noch unser Lieblings-Exchange Coin? Da müssen wir heute aufpassen. Mehr dazu später.
Also
nein, es ist natürlich ein Qualitätsprojekt, wie bei vielen anderen. Mhm. Ja, klar.
Dann Solana tut sich einiges. Ja, 8,39% ist der Anstieg diese Woche. Insgesamt sehr interessanter Markt. Ich will gleich vorausgreifen, nämlich schaut mal da oben, dieser Altcoin Season Index. Weil, ich erinnere an letzte Episode, 52 von 100 Punkten, also relativ in der Mitte, da war noch nicht ganz klar, ist jetzt das Bitcoin Season oder Altcoin Season, aber dieser Indikator ist jetzt auf 71 angestiegen. Und wenn wir sagen, dass wir bei 75 sein, 75 von 100 Punkten wäre dann quasi die Altcoin Season, auf die wir schon so lange warten. Kurz zur Erklärung dann später mehr dazu. Wir schauen uns die größten Gewinner an und da ist ganz vorne Pump.fun, also die Meme-Coin-Plattform auf Solana. Zu Solana kann man auch gleich sagen, wir haben eine sehr interessante Experten-Episode, die wir bald auch online geben werden hierzu. Pump.fun selbst 70% angestiegen. Zwei Gründe gibt es hierfür. Das eine ist, es ist auf Binance gelistet. Das gute alte Binance hat es gelistet und damit handelbar gemacht für eine größere Kapitalinvestition. Und dazu obendrauf, es gibt ein Rückkaufprogramm von Pump.fun Token, vom Pump Token. Das ist ganz interessant, weil diese Rückkäufe, das können wir auch der Aktienwelt, das machen ja größere Unternehmen wie Apple macht das gerne. Auch jetzt Elon Musk macht das jetzt mit über 1 Milliarde, die er zurückkaufen möchte an Tesla-Aktien. Und so ein Zeichen ist immer ganz gut für den Preis, weil wenn jemand wie Elon Musk sagt, er kauft seine eigene Aktie zurück, dann hat er kommuniziert damit quasi, dass er Confidence hat, dass es in Zukunft noch mehr steigt. So hat es auch Pump.fun betrieben. Dann haben wir Mantle. Arbeitet eng zusammen jetzt mit der Kryptobörse Bybit. Und lieber Alex, da haben wir noch super Informationen, dann mehr dazu später, oder?
Ja, hinter Mantle steckt ja eigentlich Bybit. Und diese Mantle oder Mantle, ich weiß nicht, wie man das jetzt am besten ausspricht, Mantle. Also MNT, ich würde es Mantle sagen, das ist eine Chain, so wie halt BNB zu Binance. Nur hat Bybit das nicht so offensichtlich gemacht. Und Bybit hat jetzt gesagt, dass Mantle auf der Plattform eine größere Rolle spielen wird und das hat den Raketentreibstoff dann geliefert, damit das in den letzten Wochen wirklich gut abgehoben ist. Und die letzten 7 Tage natürlich wieder einzigartig mit 32% im Plus. Sehr schön zu sehen, Lukas.
Da haben wir noch Immutable und Memecore, die haben wir letzte Woche schon ein bisschen besprochen. Denen geht es weiterhin preislich ganz gut. Und Monero, und das ist ganz interessant, weil Monero, wer sich erinnert, dann hatten wir besprochen, dass Monero ja von Cubic attackiert wird, dass Cubic da eine 51%-Attacke macht oder nicht macht. Das war eigentlich ganz klar. Und Monero, da gab es jetzt auch die Stimmen auf X, die hatten berichtet, dass es um diese Reorganisation von 18 Blöcken gab. Anscheinend war es dann doch nicht so. Alex kennt sich genauer aus. Und Monero ist trotz dieser Attacke oder wegen dieser Attacke vielleicht wegen dem Trend, den wir dann später noch besprechen heute mit Ethereum Privacy, heute Platz 5 von den größten Gewinnern mit 20% Anstieg. Was hältst du davon, Alex?
Ja, ich glaube, das ist vor allem dieses Privatsphäre-Narrativ, das gerade ein bisschen aufkommt, natürlich stark mit Ethereum verbunden, weil die halt jetzt diesen Privatsphäre-Layer einführen. Du wirst uns später noch mehr dazu erklären. Und ich glaube, diese Reorganisation der Blocks durch Cubic, die sollten wir nicht überbewerten, weil Cubic hat niemals 51% der Hash-Rate, der Hash-Power von Monero gehabt. Die haben das nur gezielt zurückgehalten. Die haben noch einmal das Gleiche gemacht, was sie schon einmal gemacht haben, jetzt mit ein bisschen mehr Blöcken noch, weil früher hat es geheißen, ja, waren irgendwie eh nur 7 Blöcke oder wie viel waren es damals? Und jetzt hat man es halt mit 18 gemacht. Aber das ist trotzdem noch immer ein bisschen ein Marketing-Gag. Ich sage, das ist nicht gut für Monero, aber es ist auch nicht so brandgefährlich, wie das jetzt dargestellt wird. Man sieht der Markt, also die Marktintelligenz, die Schwarmintelligenz ganz vieler Menschen zusammen, die sagt, das ist egal und Privacy ist wichtig. Deswegen jetzt Monero, ganz, ganz spannend. Wir werden das weiter verfolgen natürlich in die Kryptologen in den nächsten Wochen. Gut. Also zeige uns vielleicht kurz die Verlierer dann, Lukas.
Okay. Alles klar, schauen wir uns die Verlierer an. Ganz vorne MYX Finance, das ist auch deswegen der größte Verlierer, weil es eben so extrem gestiegen ist in letzter Zeit. Das ist ja wirklich brutal angestiegen im Preis. Das war ja 700% oder mehr als das sogar zu den besten Zeiten. Das
über 1000. Nee,
1000%, gell? Das war schon mehr. Ja, war
1000%. Über 1000 sogar.
Ja. Mhm. Und jetzt selber 40% Rückgang, fast 40%, natürlich, weil das einfach so angestiegen ist. Das ist ganz normal. Ähnlich bei Four, das ist auch so extrem angestiegen. Das geht jetzt runter natürlich wieder. Preise bewegen sich halt in Wellen. Worldcoin, das hat ein bisschen Kritik bekommen. Das war ja in der letzten Episode, haben wir im Detail darüber gesprochen, mit diesen coolen Updates, mit der Privatsphäre hier da rundherum und Datenschutz, die da kommt und weitere große Namen, große Universitäten, die mitarbeiten daran. Aber das ist jetzt um 28% gefallen. Es gab größere Verkäufe von größeren Eigentümern, also von Whales, die haben verkauft. Es gab auch Bedenken bei manchen Staaten wegen Datenschutz. Das hat ein bisschen den Preis wieder gedrückt. Dann schauen wir uns mal insgesamt an, was passiert. Ich habe schon vorausgenommen, 4 Billionen ist die Marktgröße aktuell von allen Kryptowährungen kombiniert, also in dieser Ansicht von CoinMarketCap. Und ganz ein angenehmer Markt, muss man sagen, weil wir sind genau beim Fear and Greed Index bei 50 von 100 möglichen Punkten. Also das ist eine so eine Ruhephase. Also ein 50 ist genau, was man als neutral bezeichnet. Das heißt, es gibt kein Fear und es gibt kein Greed, sondern es gibt eigentlich die Möglichkeit, dass sich der Preis langsam für eine weitere Entwicklung nach oben.
Aber Lukas, das ist doch das, was wir nicht wollen. Wir wollen doch keinen langweiligen Markt. Das ist doch das, was alle befürchten. Wenn der Markt langweilig ist, kann man nichts machen. Da kann man weder shorten noch longen. Das ist doch ein Scheiß.
Ja, langweilig ist gar nichts. Es ist, ich sage mal, nehmen wir tief Luft aktuell und dann geht es weiter. Weil wenn du da unten schaust, die 71 von 100 Punkte bei der Altcoin Season Index Bewertung, ganz spannend, weil das zeigt ja nichts anderes wie die relative Veränderung vom Preis von Bitcoin zu den 100, zu den 99 größten Altcoins, ganz vorne Ethereum zum Beispiel und dann BNB und so weiter und Solana. Und das ist immer ein Zeitraum von 90 Tagen. Also ist ein bisschen ein Lagging-Indicator, muss man auch sagen. Aber man sieht, dass hier die Outperformance von Altcoins beginnt und dann kann es davon ausgehen, dass es vielleicht so weitergeht. Ja? Jahresend-Rally ist das Stichwort.
Also Lukas hat es hier vorher gesagt, wir werden ihn später daran messen. Es geht nach oben, sagt er. Ja. Gut schaut's aus bei den ETFs, gell? Da kommt viel rein.
Genau, die letzten paar Tage, wie man hier sieht, relativ starke Inflows. Spannend noch, kurzes Update wollte ich geben zu CoinMarketCap. Da gibt es jetzt auch die Bitcoin Treasuries, die sind dabei. Vorerst nur die Bitcoin Treasuries. Ich gehe davon aus, es muss dann auch Ethereum Treasuries geben, weil dieser Trend auch total kommt. Und immer mehr noch kleinere Kryptowährungen ihre eigenen Treasuries bekommen, so wie Solana oder Chainlink hat ja schon, oder BNB hat ja auch Treasuries. sondern abseits gesprochen von diesen ETFs, also dass das Vehikel, wie auf andere Weise Geld reinkommt in den Kryptomarkt, sind ja die Stablecoins. Auch hier wird ein starkes Wachstum, 3,8 Milliarden in einer Woche, die dazugekommen sind. Die Total Stablecoin Market ist bei 289,69 Milliarden. Das heißt, wir sehen garantiert noch, würde ich sagen, dieses Jahr die 300 Milliarden Marke durchbrochen davon. Ich glaube, die Stablecoins sind eben der beste Weg, wie man reinkommt in verschiedene Krypto, DeFi, Decentralized Finance, Web3-Aspekte vom Kryptomarkt. Und auch hier starkes Wachstum wieder zu vermerken. Selbiges sieht man auch im DeFi-Markt selbst. Total Value Locked wieder bei 160 Milliarden. Wir sind noch nicht dort, wo das All-Time-High war. 2021 war das. Ja, da waren wir bei relativ klar über bei fast 180 Milliarden. Wir sind bei 160 aktuell. Aber man sieht sehr, sehr schönes Wachstum im DeFi-Bereich wieder. Allen voran Aave, Lido, Eigenlayer und Binance Stake ETH. Und Ethena natürlich auch ein super Projekt, das sich immer besser weiterentwickelt. Und dann zum Schluss noch schauen wir unser Lieblingsmodell an. Das ist ja das Bitcoin Power Law Model. Also dieses auf Deutsch das Potenzgesetz, das ist dieser Zusammenhang zwischen verschiedenen Aspekten des Kryptomarkts und dem Preis von Bitcoin. Und auch hier sehen wir, dass wir eigentlich eine Unterbewertung haben. Wir sehen, dass wir diesen Erwartungswert in der Mitte, diese grüne Linie, für die Leute, die auf YouTube zuschauen, den haben wir jetzt mehrfach angetouched quasi, aber wir sind noch nicht durchgebrochen. Aktueller Preis 115.000, Erwartungswert wäre schon bei 128.000 bis 129.000 laut diesem Modell. Also, der Markt ist ruhig, die Altcoins performen gut und es gibt Potenzial nach oben. Alex, denkst du, dass wir eine Jahresend-Rallye sehen werden?
Pump it, Lukas, du hast gesagt, dass wir das. Du hast gesagt, wir werden die Jahresend-Rallye sehen. Ich halte mich da jetzt außen vor. Ich prognostiziere jetzt einmal gar nichts, aber ich sage, wenn wir durch diese grüne Linie, durch diese 129.000 in diesem Potenzgesetzmodell durchbrechen, dann sehen wir die Mega-Rallye. Wenn wir da nicht durchbrechen, dann schaut es sehr düster aus für diesen Bullenmarkt. Ich glaube, das sind wir uns einig. Also wir halten die Augen offen, wir reden nächstes Mal wieder mehr darüber. Und jetzt geht es aber auch schon zu den Neuigkeiten, Lukas, nämlich zum ersten spannenden Paper. Das spannende Paper nämlich vom Harvard-Ökonom Matthew Ferranti, der die Forschung zu seiner Zentralbank-Reservenanalyse veröffentlicht hat in einem neuen Paper. Das wurde gerade publiziert, das ist auch peer-reviewed, wie das im akademischen Kontext heißt. Das heißt, das hat ein gewisses Qualitätsmerkmal. Und das Paper beinhaltet folgende Kernaussagen. Es spricht über die zunehmende Bedeutung der Sanktionen für Zentralbanken. Wir wissen alle, USA, China, Israel, Ukraine, Russland, es gibt diverse Krisenherde. Und diese Finanzsanktionen durch USA und EU sind etwas, die klassische Währungsreserven wie den Dollar und den Euro, die Nummer 1 und Nummer 2 hier sind, natürlich nicht mehr so sicher machen für Zentralbanken. Das heißt, Zentralbanken weltweit müssen sich überlegen, wie sie ihre Bestände vor allem diversifizieren und wie sie Goldbestände ausbauen. Das machen viele schon. Also sie kaufen sehr stark Gold an. Wir wissen, die Bank of China hat sehr viel Gold angekauft. Und er sagt in diesem Paper, dass Bitcoin hier eine nennenswerte Alternative dazu ist. Und die vermutlich, also das kann man jetzt nur dann hier an diese Forschung anhängen als These, die vermutlich aufgegriffen werden wird von ein oder anderen Zentralbank in naher Zukunft. Staaten mit höherem Risiko von US-Sanktionen vor allem haben zwischen 2016 und 2021 ihren Goldanteil schon sehr stark erhöht, um das Risiko zu minimieren. Und Bitcoin als alternatives Absicherungsinstrument hat dieser Ökonom hier mit Hilfe von einem dynamischen Bayesian-Coppola-Modell analysiert. Das ist eine wissenschaftliche Methode, wo man gemeinsame Wahrscheinlichkeitsverteilungen verschiedener Finanzanlagen simulieren kann und hat analysiert, wie die beste Zusammensetzung zwischen diesen Assets ist. Und da geht es konkret um Bitcoin, Gold, um US-Staatsanleihen, Euro-Bonds und die Renminbi-Anleihen des chinesischen Staates. Und er kommt zu dem Schluss, dass Bitcoin hier ähnlich wie Gold als Versicherung dienen kann gegen Sanktionen. Selbst bei negativ erwarteten Renditen kann eine kleine Allokation in Bitcoin sinnvoll sein, da es zu einem Diversifikations- oder Versicherungscharakter des ganzen Portfolios führt. Das werde ich gleich noch ein bisschen genauer erklären. Das ist jetzt lustig, Lukas, weil es kommt ein bisschen so aus der gleichen Ecke wie die Empfehlung von BlackRock. Auch BlackRock hat ja nicht unlängst oder schon eine Weile her, schon einige Monate her, die Analyse veröffentlicht, dass 2% Bitcoin-Beimischung empfohlen sind, um ein Portfolio stabiler zu machen. Und auch die Wissenschaft kommt jetzt zu einem ähnlichen Schluss, dass das interessant wäre. Genau, er sagt weiter, es gibt keine vollkommen sicheren Assets. Es ist Gold ist logistisch schwerfällig, Bitcoin ist volatil, das gibt er auch offen zu. Renminbi ist politisch sehr riskant und US- und EU-Staatsanleihen sind potenziell natürlich auch von diesen Staaten einfrierbar. Das heißt, wenn ich jetzt ein Schurkenstaat und Anführungszeichen bin, ein Gegner des Westens bin, dann könnten die natürlich meine Staatsanleihen der USA oder meine Eurobonds einfrieren. Und das ist natürlich ein Riesenrisiko. Das heißt, Zentralbanken werden weiter mehr Gold kaufen und die werden vermutlich auch früher oder später Bitcoin kaufen. Und ganz spannend sind auch einige Grafiken oder einige Matrizen, die er hier aufzeichnet. Es gibt eine Matrix, die beschreibt diese Korrelation zwischen diesen fünf Assets und den World Stock, also auch Aktien, große Weltaktien, dem Weltaktienmarkt könnte man sagen. Und es ist spannend zu sehen, dass Bitcoin eigentlich nur eine nennenswerte Korrelation mit den Aktien hat in dieser Matrix. Gold hingegen hat auch eine Korrelation mit den US-Staatsanleihen und mit den EU-Staatsanleihen oder EZB-Staatsanleihen, Eurobonds. Und auch die Staatsanleihen untereinander haben natürlich eine Korrelation. Ausnahme ist da die chinesische Renminbi-Anleihe. Die ist tatsächlich noch weniger korreliert als Bitcoin, nämlich sogar negativ. Das heißt, wenn die US-Bonds und die Euro-Bonds raufgehen, dann gehen die runter und umgekehrt. Das ist eine negative Korrelation. Und er leitet aus diesen Daten dann folgende Strategien ab. Also ohne Sanktionen, und das ist nicht verwunderlich, ist für fast alle Banken. Was glaubst du, ist die beste Strategie, Lukas?
Aber Bitcoin only, 100% Bitcoin.
Ja, das ist es leider nicht. Die beste Strategie, auch wissenschaftlich analysiert, ist, wenn ich eine Bank bin, die risikoavers ist, dann sollte ich über 90% US-Staatsanleihen halten, ist das Resultat aus dieser Rechnung. Wenn ich eine Bank bin, die eher risikoaffin ist, die sagt, ich gehe ein bisschen Risiko ein, dann empfiehlt er hier Aktien und ein bisschen Bitcoin tatsächlich. Also Aktien und Bitcoin, wenn man ohne Sanktionen, wenn man irgendwie risikofreudiger ist als Zentralbank. Mit Sanktionen schaut das hingegen ganz anders aus. Da sind wir bei einer sehr risikoaversen Bank nur noch bei 60% US-Staatsanleihen und bei anderen Staatsanleihen. Also wenn man sehr risikoavers ist, sollte man die Staatsanleihen mischen. Für eine Bank, die ein bisschen risikofreudiger ist, vielleicht von einem kleinen Staat, der sich das leisten kann, die sollte hier viel auf Gold setzen, die sollte viel auf Bitcoin setzen und auch auf die Weltaktien. Das ist eine Mischung dann aus den Ganzen. Und ganz, ganz spannend wird es jedoch, wenn man das Risiko verzehnfacht oder so. Das heißt, wenn man eine Zentralbank nimmt, die unter extrem starkem Risiko von Sanktionen ist, das heißt ein Land, das vielleicht mit den USA nicht gut dasteht, das sollte tatsächlich laut dem Ökonomen eine Bitcoin-Reserve von ca. 10% halten und der Rest sollte Gold sein, besonders dann, wenn sie risikoavers ist. Also nur mehr Bitcoin und Gold für alle Schurkenstaaten heißt es bald in Zukunft, glaube ich. Und damit kommen wir jetzt zur nächsten Neuigkeit. Lukas, was hast du uns noch mitgebracht?
Ja, ein weiteres Zusammenwachsen von Traditional Finance, TradFi, und Decentralized Finance, DeFi. Wir haben Gemini, nämlich die große Kryptobörse, nicht verwechseln mit der KI. Die Gemini-Kryptobörse ist gegründet worden von Cameron und Tyler Winklevoss. Die kennt ihr vermutlich alle noch mit dem berühmten Rechtsstreit mit Mark Zuckerberg. Die haben ja mit ihm gemeinsam Facebook gegründet und die haben dann behauptet, dass Mark Zuckerberg ihnen Facebook ein bisschen geklaut hätte und haben dann jahrelang prozessiert und auch gewonnen in vielen Bereichen. Und die haben später dann Bitcoin gekauft in größeren Mengen und haben darauf basierend eine eigene regulierungskonforme, eine regulierungsfreundliche Kryptobörse geschaffen. Das ist Gemini, weil Gemini war ganz früh, so 2014 in Richtung, positioniert als eine regulierte Alternative zu den sonst sehr undurchsichtigen Kryptobörsen. Es war die Zeit damals noch, wo Mt. Gox kurz davor zusammen implodiert ist und auch die anderen Angebote nicht so seriös waren. Ich selber war damals ja auf CryptSea zum Beispiel mit unterwegs. Die gibt es auch nicht mehr. Die haben das Geld genommen, sind verschwunden und da eben ist Gemini gegründet worden.
Warst du bei einem Rugpull dabei damals?
Oder hast du ganz grad, früh schon.
Was hast du uns da gerade jetzt so nebenbei in einem Beisatz erwähnt?
Die Geschichte ist, ich habe Mt. Gox vorhergesehen. Ich bin sehr viel attackiert worden damals, in Bitcoin-Forum zum Beispiel oder im Bitcoin-Reddit. weil die gesagt haben, ich will den Preis runtertreiben. Dann ist Mt. Gox wirklich zusammengebrochen. Es war eine gute Zeit für mich dann, weil ich habe rechtzeitig verkauft. Aber ich habe auch bei Cryptsy testweise Geld investiert, das heute sehr viel mehr wert ist vermutlich, weil das war so Spaßgeld, aber das hat sich einfach zigfacht.
Vermutlich, das weiß der, der es heute hat, oder?
Ja, das ist der Günther von der Börse. Der ist dann gehackt worden, weißt du wie. Und das sind so Zeiten. Und da freue ich mich, dass es so Dinge wie Gemini
wenn du sagst, gibt. Wenn du sagst, weißt eh wie, dann denke ich an einen Inside-Job, um ehrlich zu sein. Weil das ist so das Klassische bei Krypto. Irgendein Insider, der hackt das und dann ist das Geld weg. Und
ich glaube, das war bei Krypto ja auch der Fall. Also das ist auch sehr stark vermutet worden, dass der sich selbst gehackt hat. Ja, quasi. Aber ja, kann man nicht mehr nachvollziehen. Ich weiß gar nicht, ich weiß ungefähr noch, was ich hatte. Also ich kann gar nicht sagen, wie groß der Schaden ist. Aber mei, das sind so Lehrgeldgeschichten aus der frühen Zeit von Krypto. Zurück zu Gemini. Gemini hat einen Börsengang. Gemini ist auf der Nasdaq jetzt gelistet. Sehr erfolgreicher Börsengang, muss ich sagen. Nicht so erfolgreich wie natürlich Circle, das wir auch schon mal besprochen haben. Circle hat ja... Ja, aber es ist brutal gut. In der ersten Woche, glaube ich, sehr gut gelaufen. Das hat sich ja verzigfacht, der Preis von...
Seitdem hat es sich geviertelt.
Ja, welcome to crypto. Würde ich sagen, auch Aktien performen so anscheinend. Aber hier glaube ich nicht so wild. Also der Startpreis war bei $26 pro Aktie, 24 bis $26 circa. Aktuell habe ich gerade geschaut, $32 nach 4-5 Tagen. Beim IPO hat Gemini 425 Millionen eingenommen. Die Bewertung von Gemini ist bei 3,3 Milliarden, also recht okay. Aber halt für, wenn du das vergleichst mit manchen Krypto-Protokolle, eigentlich recht klein. Ja. Aber ja, das traditionelle Finanzsystem ist halt nicht so extrem mit manchen Bewertungen. Warum ist das so wichtig? Also die beiden Winklevoss-Brüder, die haben sehr viel getan für den Kryptomarkt auch. Also die waren auch eine der ersten, die den Exchange-Traded Fund vorgeschlagen haben für Kryptowährungen. Auch das, wie wir wissen, hat ja über 10 Jahre benötigt, bis sie endlich zugelassen wurden. Und das sind einfach eine Börse mit sehr starker Compliance, mit sehr viel AML, KYC-Regeln. Und die spielen eben dementsprechend eine ganz große Rolle für viele institutionelle Investoren, also ganz viele größere Player, die jetzt in Krypto reinkommen, diese, wie man sagen, die Suit-Coiner schon, dieses neue Meme dazu, die haben halt zum Beispiel die Verwahroption bei Gemini gewählt, weil die eben so seriös sind und so gut auftreten und sowas. Haben natürlich auch jetzt im letzten Bullrun ein bisschen Schaden genommen durch die ganzen Geschichten, was da passiert sind. Aber wir sind jetzt wieder guter Dinge. Gemini auch noch dazu zu erwähnen, Tokenized Stocks, Perpetuals, Staking, alles davon kann man machen. Es gibt ca. 70 verschiedene Kryptowährungen auf dieser Plattform. Und es gibt den Gemini Dollar, also die sind auch einer der Anbieter von Stablecoins, also US-Dollar-Stablecoins in dem Fall. Und ja, das wollte ich erwähnen. Ein weiteres großes Unternehmen findet sich nun auf der Börse, so wie Coinbase und weitere.
Ich glaube, das Wichtigste für uns Europäer hast du vergessen zu erwähnen, Gemini hat ja jetzt die MiCA-Zulassung auf Malta bekommen und die haben ja auch schon eine MiFID-Zulassung. Das heißt, die möchten jetzt, und das sagt der Europachef, der Neue, die möchten jetzt nach Europa expandieren und eine der größten Börsen Europas werden. Das heißt, es wird wahrscheinlich bald ziemlich tolle Promotions geben, wenn man bei Gemini ein Konto aufmacht. Ja, da werden wir auch bald noch was dazu sagen. Es gibt nämlich eine super Aktion, wenn ihr euer Kryptokonto bei unserem neuen Partner aufmacht. Lukas, dürfen wir es verkünden?
Es ist soweit.
Wir haben Bybit. Bybit ist offizieller Partner der Kryptologen und nur mit unserem Link, den wir in dieser Folge verlinken werden, könnt ihr euch anmelden und bekommt $20 extra obendrauf. Einfach nur für die Anmeldung. Nichts müsst ihr machen, nichts müsst ihr handeln. Ihr bekommt zu den $5,000 Willkommensprämien, die Bybit liefert. Um ehrlich zu sein, Lukas, da sind natürlich einige Dinge dabei, da muss man schon einiges dafür machen, dass man diese $5,000 bekommt. Aber bei den Kryptologen gibt es wirklich $20 sofort. Das heißt, die bekommt ihr direkt in euer Bybit-Wallet gedroppt und das ist eine einzigartige Aktion und die gilt nur bis Mitte Oktober. Das heißt, bis zum 15. Oktober läuft das jetzt mit der Verkündung ein Monat lang. Das heißt, seid schnell und nehmt euch einen dieser limitierten Plätze. Es ist auch limitiert, es wird irgendwann zu viel sein. Irgendwann wird Bybit sagen, es sind zu viele Kryptologen-Leute da und ihr bekommt diese $20 leider nicht mehr. Aber Bybit, herzlichen Dank vor allem für die Kollaboration. Lukas, was sagen wir? Toll, dass wir Bybit an Bord haben. Ab heute werden unsere Folgen von Bybit präsentiert auch.
Richtig, Bybit, wer das nicht weiß, einer der größten Kryptobörsen überhaupt, also hinter Binance die zweitgrößte, was das Volumen betrifft. Und die sind seit kurzem bei uns in Wien zu Hause. Die haben sich ja hier die MiCA-Lizenz geholt und haben ihre Europazentrale, also von Bybit EU, in Wien hier niedergelassen. Und von hier aus starten sie ihr Geschäft für den ganzen europäischen Raum. Und wenn ihr ganz genau zuschaut, hier haben wir auf dem Video, ich habe ein Bybit-T-Shirt an. Ich bin schon bereits, also super, super Qualität, muss ich sagen. Super, super T-Shirt.
Also auf Bybit kann man vor allem seine Kryptos deponieren, man kann dort long gehen, short gehen, man kann dort traden, wenn man das gerne macht, aber man kann auch diverse Earn-Produkte genießen. Ja. Das alles ist jetzt mit der MiCA-Lizenz in Europa, in Österreich gibt es die MiCA-Lizenz, alles compliant, alles extrem seriös und eine gute Börse. Wenn ihr euer Kryptogeld sicher aufgehoben haben wollt, dann schaut euch Bybit an unter bybit.eu, ganz wichtig, nicht .com, sondern EU. Gibt es die Plattform für uns Europäer, auf der ihr euch jetzt anmelden könnt. Also auch wenn ihr schon auf der globalen Bybit-Börse seid, ihr könnt euch über uns bei bybit.eu anmelden. Das ist die neue Plattform für Europa. Und damit kommen wir wieder zu den Neuigkeiten, Lukas. Ich glaube, das war jetzt genug Lob an Bybit. Herzlichen Dank nochmal. Aber wir kommen zum Swissborg-Hack, und zwar der Krypto-Pionier aus der Schweiz, Swissborg. Ihr kennt ihn vielleicht, die haben auch einmal recht viel Onboarding gemacht, wie sie neu waren. Und das ist ein sehr innovatives Produkt, das viel DeFi-Strategien auch ausnutzt, das ein bisschen so eine Mischung zwischen Wallet und Börse ist. Und dieses Protokoll ist, oder nicht Swissborg selbst, aber eine DeFi-Strategie, die Swissborg verwendet, ist leider gehackt worden. Solana Coins sind da, also sie sind, Swissborg ist um die Solana Coins seiner Benutzer gebracht worden. Konkret geht es da um 41 Millionen Dollar an Solana. Aber laut dem Gründer Cyrus Fussell, den ich auch persönlich kenne, den ich schon öfters treffen durfte auf Konferenzen, sind es nur 2% des gesamtverwalteten Vermögens von Swissborg. Und Cyrus hat versichert, dass man ähnlich wie beim Bybit-Hack, erinnert euch, Ethereum wurde von Bybit gestohlen, dass man für den Schaden aufkommen wird und dass kein Benutzer hier Schaden nehmen wird. Jedoch bin ich gespannt, wie das genau gemacht wird, dass ob jetzt Swissborg genug Finanzen hat. Also man sagt, Swissborg ist solvent, man hätte genug Assets, um das alles zu decken aus eigener Tasche. Jedoch hat Fussell auch im Laufe des Tages, als das passiert ist, schon das Borg Safety Net ins Spiel gebracht. Da geht es um was Ähnliches wie den Safe Fund bei Binance. Da werden die Gebühren, die bei Swissborg anfallen, teilweise in Borg umgetauscht und dann eben als Borg-Token dort gelagert in diesem Fonds. Und der wird verwendet, um genau solche Dinge zu decken, falls es irgendwelche Hacks oder so gibt. Dafür ist er eigentlich da. Das heißt, es ist eigentlich richtig, den zu verwenden. Aber das wäre natürlich nicht wirklich aus der Tasche der Firma Swissborg, um ehrlich zu sein. Und Fussell meint, man sollte, also es gibt jetzt den Vorschlag, das muss noch abgestimmt werden, dass man 2 Millionen Borg verwendet, um diesen Hack zu decken. Ja, also 2 Millionen Borg, das sind ungefähr 700.000 US-Dollar, so nach dem momentanen Kurs. Das dürfte die 41 Millionen Dollar in Solana jetzt noch nicht decken. Da muss Swissborg wohl doch noch stärker einspringen. Und damit hoffe ich, dass ihr nicht betroffen seid natürlich, und ich hoffe, dass Swissborg die Situation lösen kann. Weil ich persönlich muss sagen, Swissborg ist ein tolles Produkt, hat mir immer sehr gut gefallen und hat in der Schweiz auch alle Lizenzen und ist wirklich seriös. Schade, wenn sowas passiert, und ich hoffe, dass alle Benutzer hier schadlos wieder davonkommen. Ja, Lukas, was gibt es sonst noch außer Hacks? Ich glaube, es gibt auch bullischere Dinge. Was passiert auf den Prognosemärkten?
Die Prognosemärkte, ganz interessantes Thema, das wir ein bisschen ausholen wollten auch. Was sind denn diese Prognosemärkte? Ich spreche spezifisch von eben Polymarket und von Kalshi. Aber schauen wir mal auf Polymarket. Polymarket, wenn man hier auf die Startseite geht, ganz eine spannende Sache. Du kannst einfach über alles Mögliche wetten. Und zwar auf eine Art und Weise, wie es bisher noch nicht so möglich war, weil du hast kein Haus. Ja? Es gibt kein zentrales Unternehmen, das da die Wette möglich macht oder abbildet mit dir, sondern jeder kann hier reingehen und sagen, hey, ich möchte auf bestimmte Dinge im Leben wetten. Ja? Das kann sein, das New York City Mayoral Election Outcome, also wer wird der neue Bürgermeister in New York, oder die Fed Decision, die jetzt ansteht, also werden die Zinsen gesenkt, und die nächste Frage, wie viel? 25 Basispunkte, 50 Basispunkte oder was passiert? Du kannst auf alles Mögliche wetten. Alex, ich glaube, du hast ein lustiges Beispiel, das du unbedingt nennen möchtest dazu.
Naja, wir haben ja gestern diese Folge schon einmal versucht aufzunehmen. Einige der ganz nahen Kryptologen wissen das, dass wir gestern technische Probleme hatten und leider das heute nochmal aufnehmen müssen. Und gestern habe ich ein lustiges Beispiel gebracht, das ich heute gerne wiederbringe. Ich wollte nur kurz sagen, Lukas, dieses Haus bei Prognosemärkten, das sind eigentlich die Buchmacher. Und hier kann jeder eigentlich dezentral zum Buchmacher werden. Das heißt, du kannst eine Wette vorschlagen. Du kannst vorschlagen, in welche Richtung du wettest. Du kannst dein Kapital einsetzen. Du kannst sagen ja oder nein. Und es löst sich immer, also es gibt eine binäre Option. Das heißt, es löst sich immer auf ja oder auf nein auf. Das ist ganz wichtig. Und da gibt es die lustige Wette, die ich immer wieder gesehen habe. Die gibt es auch dieses Jahr. Ich glaube, letztes Jahr habe ich sie schon mal gesehen. Wird Jesus 2025 zurückkehren? Und diese Wette ist natürlich, klingt natürlich skurril, aber die kann man dort durchaus machen.
Kann er wirklich kommen. Das wäre ganz gut, wenn er wieder kommt.
Aber die kann man dort durchaus machen. Und wenn bis zum Jahresende Jesus nicht nachweislich aufgetaucht ist, dann resultiert dieser Markt in Nein. Das bedeutet, dass alle Leute, die Nein gewettet haben, ihr Geld rauskriegen plus das zusätzliche Geld, das sie bekommen, um auf diese 100% zu kommen, weil das immer ein Prozentsatz ist. Und momentan, glaube ich, steht es bei 98% oder was. Das heißt, du kannst 2% sicher machen, wenn du sicher, nicht sicher, weil Jesus könnte ja kommen, aber du könntest sagen, Jesus kommt nicht, dann kannst du 2% zum Jahresende abstauben an Rendite. Das ist jetzt bei solchen Wetten halt leider nicht so viel. 2%, da findet man bessere Dinge wahrscheinlich, um sein Geld anzulegen.
Ich schaue gerade nochmal nach hinten hier. Im April waren die Wetten bei 3,7%, dass er in 2025 wiederkommen wird. Also 3,7% haben auf Ja gewettet.
Aber schau, und das ist auch ganz interessant bei solchen Märkten, wenn sich die zum Beispiel zum Jahresende dann finalisieren oder wenn die ein gewisses Enddatum haben, je näher das zum Enddatum geht, desto besser wird dieser Wert meistens, weil wenn das jetzt noch bei 3,6% wäre, dann könnte ich ja von September weg 3,6% machen. Das ist ja per anno ein viel besserer Zinssatz und jetzt sind es aber nur mehr 2%. Jetzt könntest du ausrechnen, ob der Zinssatz eigentlich jetzt besser ist als damals. Das habe ich jetzt nicht im Kopf ausgerechnet, aber ein 2% Zinssatz bis zum Jahresende jetzt, das sind ja nur mehr Oktober, November, Dezember, ein bisschen mehr als ein Quartal. Und dafür bekommst du eigentlich 2%. Also effektiv bekommst du ja irgendwie 7% oder so.
Genau. Und so ganz wichtig wollte ich Folgendes sagen. Abseits von diesen Spaßwetten quasi, kann man sagen. Es ist halt sehr interessant, diese Prognosemärkte sind nicht nur einfach Wetten auf irgendwelche Outcomes in der echten Welt, sondern es ist halt eine ganz andere Geschichte, als zum Beispiel Umfragen zu haben. Das war das Berühmte auch, dieser französische Trader, der hier so viel Geld gemacht hat. Der hat ja auf Donald Trumps Wiederwahl gewettet, und der hat damit Millionen gemacht, weil er eben gesagt hat, er hat sich ja die Daten genau angeschaut, er hat es besser verstanden, als der Rest. Grundsätzlich super Idee für Leute, die sich in bestimmten Bereichen sehr gut auskennen. Die können hier ziemlich gute Wetten für sich selber gewinnen. Und das Interessante ist, im Gegensatz zu einer Umfrage zu verschiedenen Themen, oder du kannst eine Umfrage machen, wird es 25 Basispunkte gesenkt im September oder nicht, kannst du hier mit Geld wetten. Ja? Und es gibt keine bessere Form von Informationen, glaube ich, wenn Leute mit ihrem Geld auf etwas wetten, auf die Outcomes, dann müssen die entweder sehr überzeugt sein oder sich sehr gut auskennen mit dem Thema. Du kannst also sehr viel Information rauslesen aus diesen Wetten, denke ich.
Ja, klar. Und weil die Leute haben ja Skin in the Game, wie man sagt. Genau. Das heißt, die haben tatsächlich ihr Geld reingesteckt. Und wenn du diesen Kurs in eine gewisse Richtung treiben willst, musst du nennenswerte Summen reinstecken. Das heißt, wenn du dir sicher bist und wenn viele sich sicher sind, gibt es relativ klare Resultate. Und das ist überraschend akkurat meistens mit der Wirklichkeit, weil du diese großen Summen nur dann reinsteckst, wenn du wahrscheinlich Insider-Informationen hast, wenn du wirklich dich so auskennst, dass du einen Vorteil siehst, weil sonst würdest du ja nicht Millionen reinstecken, um eine binäre Wette zu machen. Das heißt, du verlierst alles, wenn du verlierst. Das darfst du nicht vergessen. Das ist nicht wie ein Shitcoin-Investment, wo du das, wenn der Shitcoin kein Rugpull ist, dann kannst du das zumindest aussitzen. Aber in dem Fall kannst du das nicht aussitzen, weil wenn das auf der Markt aus ist, dann geht das entweder auf 0 oder 100. Mhm. Und dadurch ist das natürlich sehr riskant. Also ich mache das nicht so. Ich finde, das ist viel mehr Casino noch, als in einen Token zu investieren.
Gut, zur eigentlichen Neuigkeit, Polymarket. Polymarket bekommt eine Milliardenbewertung und ein großes US-Comeback, weil Polymarket wurde in der Vergangenheit öfter attackiert auch, also von staatlicher Seite in den USA. Die haben eine 1,4 Millionen USD-Strafe bekommen, weil sie unregistriert operierten, quasi sind vorgeworfen worden, weil sie ja teilweise in Bereichen sind, die die CFTC erlauben muss. Und deswegen waren die eigentlich so, dass sie US-Nutzer ausgeschlossen haben. Du konntest als US-Nutzer gar nicht nutzen. Natürlich ist es dezentral und anonym, das werden sehr viele Amerikaner durchgemacht haben weiterhin, aber es war nicht erlaubt, sagen wir so. Die CFTC hat jetzt ein No-Action-Letter veröffentlicht dazu, also das heißt, man kann vorerst ohne viel Angst wieder zurückkommen und operieren hier. Hintergrund ist auch, dass es übernommen wurde von QCX, also der QCX Exchange and Clearing LLC, die haben das, das ist eine von der CFTC bereits lizenzierte Daten, eine von der CFTC bereits lizenzierte Derivatebörse und Clearingstelle. Für 112 Millionen US-Dollar wurde da Polymarket erworben. Und oben drauf jetzt das nächste Interessante. Bei dieser Investitionsrunde, die jetzt geschehen soll, also Polymarket ist ja ein Startup quasi, gibt es eine Zielbewertung von bis zu 10 Milliarden US-Dollar. Also wenn wir gerade den Vergleich ziehen zu Gemini, Gemini hat 3,3 Milliarden jetzt Bewertung bekommen. Polymarket.
Starke Bewertung.
Starke Bewertung. Das nächste Interessante ist, Donald Trump Jr. ist ja auch dabei und er hat eine Venture Capital Firma, die heißt 1789 Capital. Und die ist auch hier mit dabei. Die investieren jetzt in Polymarket. Das heißt, du hast ein bisschen
die auch... Die Trumps sind schon wieder dabei. Trumps.
Du hast das regulatorische Exposure jetzt. Die Regierung ist quasi Trump-Familie und somit ist es sehr, sehr lukrativ. Und es, eine Sache möchte ich noch erwähnen. Es gibt noch keinen Token. Also es gibt die Vermutungen von vielen Leuten, die sagen, Polymarket oder Kalshi oder andere Börsen in diese Richtung, die könnten eines Tages einen Airdrop machen. Also wenn man diese Plattform regelmäßig nutzt und früh genug nutzt, dann könnte es sein, dass man sich da qualifiziert für den irgendwann einmal kommenden Polymarket-Token.
Da gehen dann 25% an die Trumps wahrscheinlich. Na gut, jetzt kommen wir vom Crime-Supercycle zu den Kurznachrichten, oder?
Okay.
Ja, Japan ist eine andere Jurisdiktion, wo man sein Kryptogeschäft aufziehen kann. Die ist ein bisschen weniger, hoffentlich ein bisschen weniger im Crime-Supercycle gefangen. Und da gibt es jetzt neue Steuergesetze ab dem nächsten Jahr. Oder das wurde zumindest von der regierenden liberaldemokratischen Partei bekannt gegeben. Da wurde vorgeschlagen, dass man im Rahmen dieser breiteren Web3-Strategie, Japan tut ja sehr viel momentan, um als Kryptostandort attraktiver zu werden, dass man den Steuersatz ab 2026 tatsächlich von 55% auf gerade mal 20% Einheitssteuersatz senken möchte. Also bis zu 55% waren es bisher, das ist so ein progressiver Steuersatz. Und dann möchte man jetzt einen Einheitssteuersatz von 20% bringen. Ähnlich wie bei Aktien, die sind dann gleichgestellt. Also bei Aktien sind es auch 20% in Japan. Besonders interessant für Investoren ist dabei, dass man außerdem den Verlust 3 Jahre vortragen wird können. Da sollten jetzt bitte die ganzen Minister in den europäischen Staaten gut zuhören. Mhm. Das ist nämlich im volatilen Kryptomarkt durchaus gerechtfertigt, weil wenn jetzt die Kryptowährungen zum Jahresende vielleicht stark im Verlust sind oder stark im Plus sind, das kann halt 1-2 Monate später schon wieder komplett anders ausschauen. Also Verlustvortrag für Privatinvestoren bis zu 3 Jahre gibt es jetzt in Japan. Und die Finanzaufsichtsbehörde, die bereitet gerade alle Details vor, um das bald im Parlament bestätigen zu lassen. Und dann ist das auch durch. Also alles Gute nach Japan. Hoffentlich geht das durch. Dann haben wir die zweite Neuigkeit bei den Kurznachrichten. Der CEO von der Solana-Infrastrukturfirma Helios, das habe ich gestern aufgeschrieben. Ich habe heute gesehen, die haben auch noch 500 Millionen geraised. Das ist jetzt brandaktuell. Das habe ich jetzt noch nicht in den Nachrichten verpackt gehabt. Der CEO dieser Firma, Mert Mumtaz, und so heißt der gute Mann, und der sagt, es wird de facto nur noch einen Standard von Fiat-Währungstransaktionen am Frontend geben. Er meint damit, dass man in seiner eigenen Krypto-Wallet nur noch US-Dollar sehen wird und dass es irrelevant sein wird, welcher Stablecoin da im Hintergrund geswappt wird. Und KI-Agenten werden seiner Meinung nach dann im Hintergrund die Vielzahl der Transaktionen übernehmen zwischen Theta und US-Dollar-Coin von Circle und anderen US-Dollar von Ethena und anderen Anbietern. Das werden alles KI-Agenten übernehmen. Und Ja, was sagst du dazu, Lukas? Möchtest du, dass du nur mehr US-Dollar siehst oder hättest du gern, dass du weiterhin unterschiedliche Stablecoins siehst?
Ja, ich meine, es ist nutzerfreundlich auf jeden Fall. Nur, was dahinter steckt, ist halt, Stablecoin ist nicht Stablecoin, ja. Es ist schon allein ein großer Unterschied zwischen was ist USDC und was ist USDT. Wir haben ja gesehen, dass USDC war ja legendär davon betroffen, dass diese Silicon Valley Bank und so und die anderen quasi pleite gingen und gerettet werden mussten und du ein Debagging hattest. Also USDC war nicht mehr ein Dollar wert, sondern 0,92 Cent und es hätte noch schlimmer kommen können.
Genau, und er meint jetzt eben, dass diese Stablecoins jetzt auch durch Regulierung, durch den Genius Act, durch die europäischen Regulierungen und, dass die alle halt fungibel zueinander werden, weil die einfach identisch sind dann. Ich sag so, es gab dazu wirklich auf X nach seinem Beitrag auch einige Kommentare, die dann nicht so dahinter stehen, die sagen, sie wollen ihre harten Täter nicht gegen diesen Circle Coin eintauschen, weil der ist nicht so sicher. Mit Silvergate hat man das gesehen und macht durchaus Sinn, dass man sich selbst entscheiden kann als Benutzer, welcher Firma von Stablecoins man dann mehr vertraut. Aber für die breite Masse, ich bin gespannt, wie das weitergeht mit dem Stablecoin, weil es wird ja ein richtiges Chaos. Es kommen ja nach und nach neue Stablecoins auf den Markt.
Die ganze Zeit.
Und dann die nächste Neuigkeit. American Express, das ist von heute, bringt Blockchain-basierte Passstempel. Auf dem Base Layer 2 sollen Karteninhaber künftig Reiseerinnerungen digital sammeln können und NFT-Stempel teilen. Sehr, sehr coole Funktion, bringt jetzt dem Kryptomarkt nicht wirklich viel, aber ist auf alle Fälle eine coole Funktion von American Express. Und die B-Hodl-Firma, B-Hodl nennt sich die, die bereitet den Börsegang vor. Die wird am 22.09. am nächsten Montag an die Börse gehen. Das ist ein Unternehmen, das erst am 12. Juni auf der Isle of Man, also in Großbritannien, dieses Steuerparadies Isle of Man, gegründet wurde als Bitcoin-Unternehmen. Und vergleichbar mit Tethers 21 Capital möchte man dort vom Wachstumspotenzial von Bitcoin und der gesamten Bitcoin-Industrie profitieren. Der Fokus liegt auf Einnahmen durch Bitcoin, später dann Bitcoin-Produkte und das Betreiben von Nodes für das Bitcoin-Lightning-Netzwerk. Und besonders interessant ist natürlich B-Hodl oder B-Hodl wahrscheinlich, sagt man auf Englisch, weil auch der Investor, der berühmte britische Kryptograf und Hashcash-Erfinder Adam Back an Bord ist. Von dem haben wir ja auch schon das mal erzählt. Und damit, Lukas, gebe ich zur nächsten Neuigkeit von dir. Was hast du noch? Ich glaube, du hast uns noch was zur Privacy auf Ethereum mitgebracht.
Ganz wichtig, aber ich möchte auch mal betonen, dass du gerade I Love Man gesagt hast. Und ich werde mal das rausschneiden aus dem Podcast.
Isle of Man, das ist diese Insel, ja. Das ist die Insel, die da zwischen Großbritannien und Irland ist.
Die Isle of Man.
Ja, Isle of Man. Ja, Lukas, Englisch ist nicht so leicht für alle.
Okay, weiter geht's. Ganz eine tolle Nachricht, finde ich persönlich jetzt. Ja? Ethereum will sich weiterentwickeln Richtung Privacy. Ganz ein wichtiges Thema. Was ist passiert? Vitalik Buterin hat es eigentlich schon angekündigt, Anfang des Jahres. Auch ein Video, das werde ich euch verlinken in der Episodenbeschreibung. Da geht es eine Stunde lang darüber, dass Ethereum sich mehr Richtung Privacy entwickeln muss. Denn es ist ja wirklich die Vision, Ethereum soll ja dieser Base Layer für dieser digitale weltweite Supercomputer sein und dieser Settlement Layer für die Welt. Problem ist halt wirklich, du kannst einfach zu viel einsehen in Kryptowährungen. Alex und ich, wir kennen das Problem schon seit Jahren, oder? Wenn du bist zwar geschützt mit deiner Identität, ja, keiner weiß, wer hinter einer Wallet steckt so richtig, aber wenn du mit einer anderen Wallet interagieren möchtest, das heißt, wenn du Transaktionen durchführen willst, dann kann die andere Wallet einerseits herausfinden, dass du es bist und die kann dir einer auch noch gleich auf das Konto drauf schauen. Die kann sehen, wie viel hast du auf dem Konto und was machst du mit dem Konto, wo interagierst du, was kaufst du sonst noch und so weiter und so fort. Das ist ein Riesenthema, diese Privatsphäre-Geschichte. Und da hat sich jetzt einiges weiterentwickelt bei Ethereum. Also Vitalik Buterin hat es vorgegeben und es gibt auch innerhalb von der Foundation, dieser Ethereum Foundation, gibt es eine eigene Gruppe dazu, die hat sich jetzt umbenannt und die heißt jetzt in Zukunft die Privacy Stewards of Ethereum, die PSE. Es gab davor schon eine PSE, aber die ist jetzt da wirklich zu den Stewards für die Privacy geworden und die haben eine Roadmap veröffentlicht. Und die drei großen Kernpunkte, die da drin stehen, das ist das Spannende, sind Private Rights, Private Reads und Private Proving. Der erste, Private Rights, handelt davon, nur bestimmte Teilnehmer können Daten sehen, andere sehen sie nicht, zum Beispiel sensible Transaktionsinfos. Private Reads, Nutzer können die Daten lesen, ohne dass andere sie sehen, was gelesen wurde, zum Beispiel für individuelle Zugangsrechte. Private Proving, mittels Zero-Knowledge-Proofs, ganz wichtige Technologie, sage ich, können Nutzer mathematisch Dinge beweisen oder beweisen, dass etwas korrekt ist, ohne dass sie die Details preisgeben müssen. Zum Beispiel eben, ich kann beweisen, dass ich über 18 bin und damit gewisse Dinge machen darf, aber ich muss nicht gleichzeitig sagen, wann genau ich Geburtstag habe. Ganz simples Beispiel. Es gibt so viele Leaks und private Transaktionen, Identitätsnachweise. Es ist einerseits gut, dass, wenn zum Beispiel Geld geklaut wird, dass man es nachvollziehen kann. Es ist aber für die Base Layer von dem Supercomputer nicht gut, wenn jeder alles einsehen kann von jedem eines Tages. Du hast wirklich nicht diese Anonymität, die viele Leute sich dort einbilden, dass Krypto das hätte. Und dahin soll es aber gehen. Das heißt also gerade so Privacy Features für Entwickler. Vitalik Buterin spricht von diesem RPC-Problem, dass man doch so viel nachvollziehen kann. Dann gibt es das Nächste, was ich sehr spannend finde, ist DAOs, die dezentrale autonome Organisationen, die man mit Krypto bilden kann, mit Smart Contracts bilden kann. Und da gibt es dann die Möglichkeit, dass du anonym abstimmen kannst, weil wenn du jetzt Abstimmungen machst, dann musst du mit deinem Geld quasi, so wie bei Polymarket, ja, musst du mit deinem Geld, das musst du hinzeigen, das musst du deine Anzahl der Tokens entscheiden, wie viel Gewicht deine Meinung hat, und man sieht halt einfach auch, was du gewählt hast gleichzeitig. Und das kann man jetzt anonymisieren in Zukunft dann, das soll das Ziel sein. Auch für DeFi-Projekte ganz wichtig, es gibt so viele DeFi-Protokolle, wir haben ja mal über James Wrin gesprochen zum Beispiel, auf Hyperliquid war das Problem. Jeder wusste, was, zu welchem Preis welche Trades er gemacht hat, und er konnte dann gezielt attackiert werden, basierend auf diesen Trades. Und auch hier soll eben für DeFi-Protokolle ein neuer Layer an Privatsphäre-Schutz integriert werden. Das Ganze ist eine lange Roadmap, relativ kompliziert, deswegen wir geben euch ein paar Links rein, hier unten, wo ihr das lesen könnt, von den Ethereum Magicians, wie die Roadmap erklären, was da wichtig ist für sie. Und eben dann auch dieses Video von Vitalik Buterin. Ich schaue noch, vielleicht finde ich ein zweites Video noch, wo er das auch im Detail erklärt, wo die Problematik ist und wo sie hinwollen und so. Ich finde das super, muss ich sagen.
Ja, vor allem, ich glaube, im Kontext von Zahlungen, wir haben ja schon mal darüber gesprochen in diesem Podcast, dass wenn du zum Beispiel beim Café um die Ecke was mit deinem Ether-Wallet bezahlst, dann sieht dieser Verkäufer dort, was du in deiner Wallet hast. Das liegt halt am System von Ethereum, und egal, was du tust, du kannst deinen Kaffee für 3 Euro kaufen, und wenn du jetzt 10 Ethereum in der Wallet hast, dann weißt du das dann. Und das ist halt grob riskant, glaube ich. Nicht beim Restaurant des Vertrauens, aber das ist riskant, weil man halt überall immer seine Daten preisgibt. Und wir wissen, dass von Arkham, dieser Analyseplattform, die ja sehr, sehr viele Wallets dann Entitäten zuordnet. Und das kommt nur deshalb raus, weil halt vermehrt Transaktionen stattfinden, die gesammelt über eine gewisse Anzahl an Datenpunkte dann halt jemandem zugeordnet werden können. Und wenn du immer wieder deine Wallet verwendest, dann wird man früher oder später wissen, wer das ist. Und das ist natürlich gefährlich. Und das Zweite ist, wenn man an geheime Wahlen denkt. Du hast das schon angesprochen, Lukas, vor allem wenn es jetzt später vielleicht, also ich habe ja die Vision, dass zum Beispiel politische Wahlen auch durchaus auf die Blockchain gehören. Und da geht es dann darum, dass man anonyme Wahlen ermöglicht in einem Umfang, dass man niemals nachweisen kann, wer welche Stimme abgegeben hat, und zugleich sicherstellt, dass jeder nur eine Stimme hat. Und das ist das wirklich Magische daran. Also man kann sagen, okay, eine Stimme für jeden, faire Wahl. Und zugleich ist die Anonymität so extrem wichtig, weil viele Leute wollen halt auch nicht bekannt geben, was sie wählen. Und das ist in manchen Ländern natürlich auch wichtig, weil halt das Regime, das dann regiert nach der Wahl oder das vielleicht jetzt schon regiert und die Wahl fälscht, das könnte natürlich gegen dich vorgehen, wenn du jetzt den Gegenkandidaten unterstützt. Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, Buterin ist da definitiv am richtigen Dampfer. Ethereum sollte das nativ einbauen. Das Einzige, was vielleicht nachteilig ist, ist für Leute, die jetzt in Privacy-Protokolle investiert sind, die könnten jetzt natürlich ein bisschen Gegenwind bekommen, weil wenn Ethereum das nativ eingebaut hat, wozu brauche ich ein Protokoll, das das oben auf Ethereum drauf baut natürlich?
Also das Ganze ist komplex. Du hast noch die ganzen Bedenken von Regulation, von Finanzämtern zum Beispiel auch. Die schauen ja, dass diese De-Anonymisierungen stattfinden können, diese Nachweise auch, die du Finanzamt liefern musst für deine Kryptotransaktionen, auch das Ganze auszuwiegen. Also es ist eine komplexe Angelegenheit. Ich sage aber, es ist die richtige Richtung, weil du hast auch so viele Probleme mit Bots und so viele Probleme mit Leuten und Hackern, die dich gezielt angreifen können, weil sie auf deine Wallets sehen können und dich identifizieren können. Also das alles wird sehr, sehr spannend. Wir werden das auf jeden Fall weiter verfolgen. Wir verlinken euch einige Links, wie schon gesagt, hier unten, dass ihr das genauer verstehen könnt.
Ja, und damit kommen wir zum zweiten Block der Kurznachrichten. Der Nasdaq hat bei der US-Börsenaufsicht angesucht, um tokenisierte Wertpapiere anzubieten. Wenn das genehmigt wird, dann wäre das die erste große US-Börse, die solche Papiere offiziell einführt. Der Plan soll im Q3 2026 umgesetzt sein, also da soll das schon verfügbar sein in circa einem Jahr, ist gar nicht mehr weit hin. Interessant wird nur, wer da die Clearing-Infrastruktur zur Verfügung stellt und wie das alles läuft mit dem ganzen Settlement, wird das auf der Blockchain passieren, weil wir wissen ja vom London Stock Exchange, also die Börse, die größte, wichtigste Börse in London, in England, die hat jetzt auch so ein Produkt rausgebracht und da hat man eine eigene Blockchain gebaut und eben nicht zum Beispiel Ethereum verwendet. Und das bringt jetzt dann den Blockchain-Netzwerken, die wir kennen, in die wir investiert haben, recht wenig. Und wenn das natürlich nicht auf Ethereum läuft oder auf irgendeiner anderen großen Chain, dann ist das im DeFi-Bereich nicht verwendbar. Dadurch wird das für mich relativ uninteressant, weil das nur die Börsenöffnungszeiten dadurch halt verändert. Dann kann man halt Peer-to-Peer vielleicht sich Aktien schicken und so weiter. Aber im Großen und Ganzen bringt das dann gar nicht so viel. Nur, was es zeigt, und das ist der Beweis für meine Prognose, ich glaube, die habe ich schon öfters abgegeben, dass TradFi mehr in Krypto zu Krypto kommt als umgekehrt. Also die TradFi-Giganten, die müssen Krypto adoptieren, die müssen Krypto verwenden und das sehen wir genau hier, das passiert hier nach und nach. Bitcoin hingegen ist eine Geisterstadt, das sagt zumindest ein Forscher des Kryptoanalyseunternehmens Mansari. Obwohl Bitcoin dieses Jahr ein neues Allzeithoch erreicht hat, ist die Netzwerkaktivität stark zurückgegangen. Die durchschnittlichen Gebühreneinnahmen von Bitcoin liegen derzeit nur mehr bei 500.000 US-Dollar pro Tag. Das klingt jetzt viel, aber das ist ziemlich wenig. Das ist der niedrigste Wert seit der Einführung von Ordinals und Runes. Und er fragt dann in einem Nachsatz noch, ab wann sind die Miner besorgt? Und warum ist diese Frage relevant? Ja, es ist so, dass Bitcoin auch in 3 Jahren wieder ein Halving haben wird und auch in 7 Jahren wieder ein Halving haben wird. Und wenn Bitcoin Block Rewards immer weniger werden, dann braucht es diese Transaktionsgebühren, um die Miner zu belohnen. Und das könnte irgendwann ein großes Problem werden. Das haben wir schon öfters auch in anderen Formaten, habe ich das schon öfters besprochen auf meinem eigenen YouTube-Kanal, dass das natürlich nicht ungefährlich ist, weil Bitcoin muss entweder im Preis sehr viel weiter steigen, also es muss wirklich teurer werden. Wenn diese These stimmt, dann kann das noch lange weitergehen, auch mit halb so hohen nominalen Bitcoin-Block-Rewards. Aber wenn das nicht passiert, wenn Bitcoin sich irgendwo einpendelt bei irgendwelchen sechsstelligen Beträgen, dann könnte das gefährlich werden. Und zu guter Letzt möchte ich noch kurz über die SODAX-Test-Migration sprechen. Vielleicht kennt ihr noch die Icon-Blockchain aus Korea. Das wurde damals als der Ethereum-Killer gehandelt. Die hat jetzt bekannt gegeben, dass man testet zu migrieren von SODAX, also von Icon direkt auf ein eigenes Protokoll. Und das eigene Protokoll, das soll auf Sonic laufen. Also es wird ein Liquidity-Hub anstelle einer eigenen Blockchain. Und das ist ganz spannend, weil wir kennen ja diese fraktionierten Liquiditäten heutzutage mit all diesen Chains und da möchte man einen Liquidity Hub bauen. Auch dazu gibt es in einer weiteren Folge bestimmt irgendwann Neuigkeiten und damit, Lukas, kommen wir heute zur Kryptokultur. Du hast mich darauf hingewiesen, dass ich heute unbedingt den Inverse Bra präsentieren soll. Also auf X okay. Heißt der Inverse Bra und du erklärst das viel besser. Worum geht es bei dem Inverse Bra?
Ja, wir machen ja einmal pro Woche diese lustige Meme-Kultur, Meme der Woche, Rubik hier. Wer nicht genug davon bekommen kann, der sollte auf Twitter, auf X gehen und Inverse Bra oder Small Thing heißt er, folgen. Das ist der Record Keeper of Crypto Bros, um es kurz zu sagen. Nämlich, wenn immer irgendwo im Kryptomarkt irgendwas Blödes passiert, irgendwas Dummes passiert, jemand was Peinliches macht, dann findet man Inverse Bra in den Kommentaren. Er wird immer verlinkt und er macht Screenshots. Es ist ein einziger lustiger Twitter-Account, wo die dümmsten Events, die dümmsten Aussagen, die dümmsten Handlungen aus der Kryptowelt gesammelt werden. Und wie wir wissen, gibt es da keinen Mangel daran. Und Inverse Bra ist ein fixer Bestandteil der Krypto-Meme-Kultur. Er ist selbst eine Krypto-Meme, ein sogenanntes Morsi aus der NFT-Zeit. Auf jeden Fall sehr, sehr große Empfehlung, dem zu folgen. Er hat über fast schon 400.000 Follower. Da sind alle Leute dabei aus der Krypto-Welt, die Rang und Namen haben. Und man kann sehr viel Spaß hier haben, wenn man dem folgt und immer mehr informiert ist, was gerade Blödes passiert im Krypto-Bereich.
Genial, auf alle Fälle folge ich diesem Inverse Bra natürlich auch, Lukas, der hat immer wieder lustige Dinge dabei. Und damit kommen wir zur Skurrilität der Woche, auch die darfst du uns heute präsentieren, ausnahmsweise hast du heute beides.
Genau, es geht um Gary Gensler, da Folgendes passiert. Aus einer recht heftigen Zeit, wo recht viel passiert ist, nämlich zum Ende des letzten Bullruns, im Zeitrahmen vom 18. Oktober 2022 bis zum 6. September 2023, sind Gary Genslers, also vom Chef der Aufsichtsbehörde in den USA, Textnachrichten vom Handy alle verschwunden und verloren gegangen. Weil da gibt es noch einiges aufzuarbeiten, weil Gary Gensler war relativ kritisch zu sehen. Da gibt es Politiker, die ihn klagen wollten wegen Regulatory Overreach. Es hat noch viele aus der Krypto-Szene sich sehr oft beschwert über seine Art und Weise, wie er mit ihm umgegangen ist, dass man mit ihm lange gesprochen hat und sich getroffen hat. Die Anwälte haben alles Mögliche durchdiskutiert. Dann gehst du nach Hause und bekommst eine Klage von ihm geschickt. Und es war relativ heftig, was er abgemacht hat, aber hat gleichzeitig aber gutes Verhältnis gehabt zu Sam Bankman-Fried, also zum Chef von FTX, von dieser gigantischen pleitegegangenen Kryptobörse. Und da ist einiges noch aufzuarbeiten. Es ist aber so gewesen, dass eine ganze Reihe an unglücklichen Zufällen gleichzeitig passiert sind, dass deine ganzen Textnachrichten nach dieser Zeit verschwunden sind. Ausgerechnet beim Chef der Securities and Exchange Commission, ausgerechnet aus dem Zeitraum, wo sehr viele kritische Dinge passiert sind, wo die ganzen großen Exchanges pleite gegangen sind, wo recht viel Kriminalität im Kryptomarkt aufgekommen ist, wo er eigentlich bessere Arbeit leisten hat müssen und nicht gemeinsam Events mit FTX-Bossen machen hätte sollen. Da sind die Nachrichten verschwunden. Das ist die Skurrilität der Woche, weil da gibt es noch einiges aufzuarbeiten, warum das so gekommen ist.
Ja, eigentlich eher traurig als skurril, um ehrlich zu sein. Und besonders für Akademiker dürfte der Tipp der Woche interessant sein. Ich habe es im ersten Neuigkeitenpunkt schon gebracht, das Paper über die Zentralbankreserven des Harvard-Ökonomen. Wir werden es noch einmal hier verlinken in der Folge und das ist mein Tipp der Woche. Schaut euch das an, ist wirklich spannend. Das ist frei verfügbar zum Download und ist eine wirklich interessante Lektüre. Und damit kommen wir kurz zum Ausblick. Was passiert diese Woche noch? Morgen, Lukas, morgen gibt es die große Zinsentscheidung der Federal Reserve.
Es ist soweit.
Auf die alle so lange schon warten. Also wir sind gespannt, ob morgen wirklich die Zinsen in den USA gesenkt werden. Wird das den finalen Bullenmarkt, diese Jahresend-Rally, von der wir immer wieder sprechen, wird das die anfeuern. Außerdem gibt es morgen die Inflationsrate der EU und von Großbritannien, die werden veröffentlicht. Und die Bank of England wird übermorgen dann ihre Zinsentscheidung bekannt gegeben. Ihrerseits haben wir sonst noch was, Lukas, als Ausblick? Ich weiß nicht.
Ich wollte noch erwähnen, weil wir über Polymarket Kalshi und so weiter gesprochen haben, über diese Prediction Markets, die sagen 90% Chance, mehr als 90% Chance, dass wir ein 0,25% Senkung sehen, also 25 Basispunkte. Sehr spannend, also testen wir das. Schauen wir, was passiert.
Und also du wirst bei Polymarket jetzt noch was reinstecken?
Ich glaube nicht, aber es gibt schon die Stimmen, die sagen, es ist auch möglich, dass es jetzt mehr als diese 25 Basispunkte gibt. Also 0,5% mit 50 Basispunkten wären auch möglich. Darauf könnte man vielleicht ein bisschen wetten, weil das eher unerwartet ist. Dann würde es vielleicht lohnen, aber ich selber halte mich noch raus. Aber ich suche dann ein anderes.
Naja, ich sag so, wenn jetzt die 0,5, wenn jetzt wirklich 50 Basispunkte kommen, dann würde der ganze Markt durch die Decke gehen wahrscheinlich. Dann ist egal, was du hältst, dann brauchst du nicht wetten. Dann kannst du auch einfach irgendeine Kryptowährung wie Bitcoin halten oder irgendeinen breiten Marktindex von Aktienmärkten halten. Auch dann wirst du gewinnen, weil das ist nicht eingepreist. Ich glaube, der Markt ist sich so sicher, dass 25 Basispunkte kommen, dass genau das eingepreist ist. Wenn 25 Basispunkte kommen, dann wird es ein kleines Pümpchen geben. Dann wird ein bisschen, aber wirklich, wirklich viel wird, glaube ich, nicht passieren. Und wenn jetzt keine gibt, dann wird es dumpen. Ja, und wenn es wirklich 50 Basispunkte gibt, dann wird es wirklich einen schönen Run geben. Ich glaube nicht daran, ehrlich zu sein. Lukas, was sagst du?
Ich glaube auch, es wird die 25 Basispunkte geben, aber ich denke, wir können optimistisch sein Richtung Dezember, dass es wir noch eine Jahresendrallye sehen. Immer noch sehr, sehr spannend, finde ich. Wie gesagt, heute ist es heute ganz wichtig zu erwähnen. Nochmal die Altcoin-Season. Es könnte da sein. Der Indikator zeigt schon Richtung oben. Hm. Das werden wir noch in den nächsten Folgen besser behandeln. Genau behandeln. Ich freue mich auf die nächsten Monate.
Ja, und nochmal ganz, ganz wichtig, großes Danke an Bybit, dass ihr mit an Bord seid. Ab heute wird die Kryptologen präsentiert von Bybit. Natürlich auch alle folgenden Folgen. Und nicht zu vergessen, natürlich Onchain Austria ist auch noch dabei. Also Bybit und Onchain Austria jetzt bei den Kryptologen. Und damit sagen wir herzlichen Dank beim Zuhören. Bis bald. Ah ja, und auch das Gewinnspiel noch. Ihr könnt noch immer mitmachen bei unserem Formular. Ihr könnt noch immer ausfüllen und uns sagen, was ihr gut findet an der Show und was wir ändern sollen. Und damit wirklich Servus, bis zum nächsten Mal bei die Kryptologen.
Vielen Dank, Leute. Bis nächste Woche.
Das war ein weiteres Kapitel unserer Reise durch die Welt der Kryptowährungen mit den Kryptologen. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen und danken dir fürs Zuhören. Bleib neugierig und vergiss nicht, uns zu abonnieren, um keine Episode zu verpassen. Teile gerne deine Anregungen und Fragen über unsere Social-Media-Kanäle mit uns. Lukas und Alex freuen sich schon auf die nächste Folge. Bis dann!